ARD Sounds.
Das Problem ist, dass sich erst im Frieden zeigt, wie teuer ein Krieg war. Im Krieg selber kann man das noch maskieren, so nach dem Motto, ist doch klar, dass wir Inflation haben, wir sind im Krieg. Aber danach kommt die eigentliche Enttäuschung. Und das kann Putin nicht riskieren. Und deswegen ist es für ihn besser, Krieg zu führen, immer weiter, solange er an der Macht bleibt, wäre meine Prognose. Obwohl Russland jeden Tag ärmer wird, aber das ist ja Putin egal, er will ja an der Macht bleiben.
Aus dem Leben, der SR3-Talk mit Uwe Jäger.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SR3 aus dem Leben. Heute mit der Journalistin und Bestsellerautorin Ulrike Herrmann. Wir unterhalten uns über ihr neues Buch Geld als Waffe und wie die Wirtschaft über Krieg und Frieden entscheidet. Hallo Frau Herrmann, schön, dass Sie mal wieder mein Gast sind.
Ja, hallo.
Der Krieg zwischen Staaten ist mit dem Angriff Russlands auf die Ukraine wieder zurück in Europa. Für den Westen war das damals eine Überraschung, auf die er nicht wirklich vorbereitet war. Wie überrascht waren Sie von diesem Angriff, ja, dass der Krieg nach Europa zurückgekommen ist?
Ja, also ich muss schon sagen, dass dieser 24. Februar 2022 auch für mich persönlich wirklich eine Zeitenwende war. Das war ja dann der Ausdruck von Olaf Scholz, dem damaligen Kanzler. Ich hatte damals niemals gerechnet damit, dass tatsächlich ein Land ein anderes wieder angreifen würde, um es zu erobern. Und es war für mich so, wie das dann auch die damalige Außenministerin Annalena Baerbock ausgedrückt hat, ich bin wirklich in einer anderen Welt aufgewacht. Und ich war auch so schockiert, dass ich tatsächlich eine Woche nicht wirklich arbeiten konnte, weil für mich klar war, jetzt werden alle Koordinaten in Europa völlig neu definiert, völlig neu sortiert. Es ist nichts mehr wie früher. Und deswegen habe ich auch dieses Buch geschrieben, weil mich das so beschäftigt hat und weil damals schon klar war, dass der ökonomische Aspekt eigentlich nicht richtig berücksichtigt wird, dass das immer nur um Strategie, Politik, Militär geht, aber nicht über die immense Bedeutung, die Wirtschaft auch im Krieg hat.
Bevor wir gleich drüber reden, wie die Wirtschaft auch über Krieg und Frieden entscheidet, haben Sie die Lage auch ein Stück weit, wie viele von uns, falsch eingeschätzt gehabt?
Also ich muss zugeben, dass ich mich vorher gar nicht wirklich mit Verteidigung und Militär befasst habe. Also meine großen Themen auch schon als Jugendliche waren Umweltpolitik, Waldsterben. So bin ich sozialisiert worden über das Waldsterben 1982. Das hat mich beschäftigt, dass so ein großes Ökosystem so existenziell gefährdet ist. Dann natürlich Klimawandel, Klimaschutz und auch solche Themen wie Finanzkrisen, Sozialpolitik, Gerechtigkeit, wie organisiert man eine Gesundheitsreform, das waren eigentlich meine Themen und dann kam dieser Krieg. Und dann ist mir eben aufgefallen, dass die Wirtschaft fehlt und das war der Moment, wo ich mich dann angefangen habe, damit zu befassen.
Dann lassen uns doch mal gucken, wie es auch im Untertitel Ihres Buches heißt. Wie entscheidet Wirtschaft über Krieg und Frieden?
Ja, also man muss sagen, dass es eigentlich drei Ebenen gibt, auf denen Wirtschaft wichtig wird im Krieg. Die erste Ebene ist völlig banal und eigentlich offensichtlich. Jede Waffe kostet Geld und damit wird das Geld zur Waffe aller Waffen. Und im Normalfall kann man eben sehen, wenn beide Länder sich gleich stark in einem Krieg engagieren, dass dann das Land gewinnt, das die größere Wirtschaftsleistung hat. Dann gibt es eine zweite Ebene, das ist, dass man die Wirtschaft selbst zur Waffe macht. Da gibt es eine lange Liste von Möglichkeiten, nur ein paar Beispiele. Das können Sanktionen sein, das können Interventionen auf den Devisenmärkten sein, das können Rohstoffembargos sein, das können Technologiemonopole sein, das kann strategische Korruption sein. Das kann aber auch das sein, was man jetzt in der Ukraine oft erlebt, dass die Russen eben die Infrastruktur, vor allen Dingen die Energieinfrastruktur bombardieren, um die Wirtschaft des Landes zu schwächen. Also da gibt es eine riesige Palette und auch der Iran-Krieg, den wir ja im Augenblick erleben, zeigt, wie wichtig Öl als Waffe ist. Also meine Vermutung wäre, dass der arme Iran strategisch siegen wird über die Supermacht USA, eben weil der Iran die Möglichkeit hat, diese Meerenge von Hormuz zu sperren, womit dann eben 20% der globalen Ölförderung fehlen. Das lässt sich nicht kompensieren. Es gibt keine Möglichkeit für die USA, diese Straße militärisch zu öffnen. Das heißt, der Iran wird mit der Waffe Öl, eine Wirtschaftswaffe, diesen Krieg entscheiden.
Also hat ein großes Druckmittel oder genau. Das Druckmittel in der
Und dann
Hand.
Gibt es eine dritte Ebene, wo Wirtschaft wichtig ist. Also jetzt bin ich ein bisschen zum Iran abgeglitten. Eine dritte Ebene, das ist, dass die Wirtschaft selbst zum Motiv und Treiber von Kriegen wird. Dass also die Wirtschaft dafür sorgen kann, dass Kriege geführt werden oder verlängert werden. Und genau diesen Fall sehen wir sowohl in Russland wie in China. Beide Länder stecken in einer ökonomischen Sackgasse fest. Und das könnte es für die Diktatoren Putin und Xi Jinping eben attraktiv machen, Krieg zu führen, um von dieser wirtschaftlichen Krise abzulenken.
Bevor wir uns das gleich mit Russland und China noch ein bisschen genauer anschauen, lassen Sie uns bei einer der wichtigsten ökonomischen Waffen bleiben, den Sanktionen. Bringen die wirklich etwas oder schadet man sich damit einfach nicht auch ein Stück weit selbst? Oder am Ende vielleicht stärkt man noch den Gegner?
Also man muss schon sagen, dass Sanktionen immer ein zweischneidiges Schwert sind, also und man sich meistens selber auch schadet. Das hat sich zum Beispiel sehr klar in dem Krieg Russland-Ukraine gezeigt. Da hat ja Selenskyj immer sich beklagt, kann man auch verstehen, der ukrainische Präsident, warum denn die Europäer immer noch Gas und Öl von Russland kaufen würden. Das tun wir bis heute, nicht mehr direkt durch die Pipelines, aber indirekt kommt auch hier immer noch Gas aus Russland, kommt hier an.
Über die Niederlande?
Ja, über die Niederlande genau, als LNG, also als Flüssiggas, kommt das auch hier noch an. Und da ist natürlich die Frage, ja, warum machen wir das? Weil natürlich offensichtlich ist, dass wenn Russland Geld verdient mit seinen Rohstoffen, es auch länger Krieg führen kann. Aber um jetzt mal beim Beispiel Öl zu bleiben, die Russen exportieren pro Tag 7 Millionen Barrel Öl. Und diese 7 Millionen sind nicht zu ersetzen, weil es nämlich so ist, dass auf dem Weltmarkt, das war jetzt der Stand vor dem Irankrieg, ist die Nachfrage liegt bei 105 Millionen Barrel Öl und das Angebot bei 107 Millionen Barrel Öl. Das heißt, da gibt es nur eine Marge von 2 Millionen Barrel, was dann klar zeigt, man kann auf diese 7 Millionen, die aus Russland kommen, nicht verzichten. Und die kann man auch nicht einfach kompensieren. Und deswegen hat man dann einen Weg gewählt, der sozusagen ein bisschen hilflos war, aber dann doch gewirkt hat. Man hat gesagt, okay, die Russen dürfen ihr Öl exportieren, aber zu einer Preisgrenze von maximal 60 Dollar das Barrel. Das haben die Russen natürlich versucht zu umgehen. Jeder kennt die Geschichte mit den Schattenflotten und so weiter und so fort. Aber Fakt ist, dass die Russen dann doch ihr Öl mit starkem Abschlag verkaufen mussten, weil ja die Abnehmer, zum Beispiel China oder Indien, genau wussten, dass dieses Öl sanktioniert ist. Das heißt, die haben dann ihre Marktmacht genutzt, den Russen Preisnachlässe abzutrotzen, nach dem Motto, eben, ihr könnt ja froh sein, dass wir euer Öl nehmen. Und insgesamt haben die Russen dann beim Öl 25 Milliarden Dollar pro Jahr verloren und beim Gas auch nochmal 25 Milliarden. Das ist jetzt nicht die totale Sanktion, aber das war insgesamt dann doch sehr effektiv. Mhm. Und mehr war eben nicht drin, weil, das haben Sie ja selber gesagt und es stimmt, Sanktionen sind zweischneidig. Und wir waren ja selber auch von diesem Öl und diesem Gas abhängig.
Und es dauert dann eben auch offenbar, bis sie wirklich nachhaltig wirken, die Sanktionen.
Ja, natürlich, das geht nicht so, ich mache eine Sanktion und morgen ist mein Gegner platt. Ja, das sind langfristige Strategien, die tatsächlich den Gegner vielleicht schwächen, aber nicht direkt aus dem Krieg nehmen.
Sie sagen, oft entscheidet die Wirtschaft, ob Kriege geführt werden und ob sie auch gewonnen werden. Sie ist oft Treiber und Motiv von Konflikten. Wenn wir nochmal auf den Ukraine-Krieg schauen, welche Rolle hat die Wirtschaft dabei gespielt?
Ja, man muss sich ja vor allen Dingen fragen, warum beendet Putin diesen Krieg nicht? Wenn man da von außen drauf guckt, so als rationaler Beobachter, dann fällt einem ja ein Paradox auf. Der Krieg ist für Russland sehr, sehr teuer. Das kostet jeden Tag Hunderte von Millionen Dollar. Und gleichzeitig ist es so, dass Russland ja nicht wirklich vorankommt. Also Russland ist mehr oder minder genau da, wo es vor 4 Jahren, im Mai 2022, auch schon war. Also Russland hängt da im Süden der Ukraine fest. Natürlich hat man zwischendurch ein paar Dörfer erobert, aber diese Dörfer haben keinen strategischen Wert. Mhm. Und es ist auch nicht zu erkennen, dass es Russland gelingen könnte, wirklich nach Kiew vorzudringen. Das heißt, eigentlich müsste man doch denken, so als Beobachter, okay, der Krieg ist teuer, Russland kommt nicht wirklich voran. Da müsste auch Putin sagen, okay, ich beende den Krieg. Nicht mit Friedensverhandlungen oder so, sondern ich beende das jetzt einfach. Ich erzähle zu Hause, war doch ein Riesenerfolg. Wir haben jetzt 20% der ukrainischen Landmasse. Wir haben den Landweg zur Krim. Die Ukraine ist zerstört. Wir haben unsere Kriegsziele erreicht. Das könnte er ja zu Hause auch alles erzählen, egal ob es wahr ist oder nicht. Denn es ist ja eine Diktatur. Es gibt gelenkte Medien. Und die meisten Russen wären wahrscheinlich froh, wenn dieser Krieg vorbei ist und fertig.
Aber warum macht er es nicht?
Ja, eben genau. Und das Problem für Putin ist, dass er aus dieser Kriegswirtschaft, die in diesen 4 Jahren Krieg in der Ukraine entstanden ist, in Russland, nicht wieder zurückkommt in einen Frieden. Also wenn er jetzt plötzlich sagen würde, wir machen hier echten Frieden und nicht irgendwie 2 Wochen Waffenstillstand und dann geht's wieder los, dann hätte er ja das Problem, dass Millionen von Soldaten und Leuten aus der Rüstungsindustrie nichts mehr zu tun hätten. Die wären ja überflüssig, die bräuchten neue Jobs. Aber diese neuen Jobs gibt es nicht, weil die Zivilwirtschaft im Krieg geschrumpft ist, weil sie keine Arbeitskräfte hatte, unter anderem. Und diese Zivilwirtschaft könnte jetzt nicht sofort Millionen Leute absorbieren. Das würde Jahre dauern. Das heißt, man hätte erstmal eine hohe Arbeitslosigkeit. Und das zweite Problem ist, man hätte auch weiter eine hohe Inflation. Schon jetzt hat man eine hohe Inflation, weil man ja jede Menge Leute beschäftigt im Krieg, die aber nichts produzieren, sondern nur zerstören. Das heißt, die haben alle Gehälter, Sold, Gewinne, Löhne in der Rüstungsindustrie, für die nichts produziert wird. Das führt natürlich automatisch zu einem Geldüberhang, zur Inflation. Und diese Inflation würde weiter rasen, auch im Frieden. Die würde nicht einfach nur aufhören nach dem Motto, heute ist Frieden, jetzt ist die Geldentwertung vorbei. Und diese beiden Phänomene, Arbeitslosigkeit und Inflation, würden aber auf eine Bevölkerung stoßen, die naiverweise, und das kann man ihr auch gar nicht vorwerfen, das ist ja klar, denken würde, oh, jetzt ist Frieden und jetzt werden wir reicher. Und dann stellen die Leute fest, nee, hier ist Frieden, aber wir werden gar nicht reicher, wir werden eigentlich ärmer. Immer noch Inflation, immer noch Arbeitslosigkeit. Denn das Problem ist, dass sich erst im Frieden zeigt, wie teuer ein Krieg war. Im Krieg selber kann man das noch maskieren, so nach dem Motto, ist doch klar, dass wir Inflation haben, wir sind im Krieg. Aber danach kommt die eigentliche Enttäuschung. Und das kann Putin nicht riskieren. Und deswegen ist es für ihn besser, Krieg zu führen, immer weiter, solange er an der Macht bleibt, wäre meine Prognose. Obwohl Russland jeden Tag ärmer wird, aber das ist ja Putin egal, er will ja an der Macht bleiben.
Also mit dem Grund, warum Sie sagen, Putin wird auch in Zukunft Krieg führen oder sogar vielleicht neue Kriege beginnen, auch wenn sie ihn ruinieren.
Ja, genau. Man würde ja denken, man müsste so schlau sein zu erkennen, dass Krieg ein Verlustgeschäft ist. Ja, Krieg ist immer ein Verlustgeschäft. Aber Putin denkt ja nicht an Russland, Putin denkt an sich selbst. Und für ihn ist der Krieg die sicherste Variante, um an der Macht zu bleiben. Also wird Krieg geführt.
Aber was hat ihn dann angetrieben, wenn wir jetzt mal aus der wirtschaftlichen Sicht darauf schauen, in der Ukraine einzumarschieren und diesen Krieg zu beginnen?
Ja, also das Problem ist, dass Russlands Wirtschaftsmodell einfach gar nicht funktioniert und auch gar nicht funktionieren kann. Es handelt sich eigentlich um eine Art Mafia-Staat. Also eine ganz kleine Clique rund um Putin klaut, das muss man wirklich sagen, das gesamte Volksvermögen. Also 1%, das oberste 1%, hat ungefähr 48% des Volksvermögens. Das ist wirklich, wirklich, wirklich viel im internationalen Vergleich. Das heißt, diese Oligarchen plus Putin absorbieren die gesamten Einkünfte aus den Rohstoffgeschäften, aus dem Öl, aus dem Gas. Und dieses Geld, das sie dann klauen, das investieren sie nicht in Russland, sondern das transferieren sie direkt ins Ausland. Auf die Nummernkonten der Schweiz beispielsweise. Und dadurch kann sich Russland nicht entwickeln, weil es wird nicht investiert und es gibt ja auch keine Nachfrage. Das geht ja alles, das ganze Geld geht ins Ausland. Und das hat natürlich die russische Bevölkerung bemerkt, das ist ja offensichtlich, dass sie überhaupt nicht mehr an den eigentlichen Gewinnen beteiligt werden. Also das hat auch Alexei Nawalny, der Kreml-Kritiker, der dann später von Putin umgebracht wurde, auch immer schön dargestellt. Also dieses Jahrzehnt ab 2012 für die Russen verloren waren. Die Russen haben in den letzten 10 Jahren vor dem Ukraine-Krieg keinerlei Steigerung mehr bei den Einkommen gehabt. Tendenziell sind die Einkommen sogar gesunken. Also beispielsweise wurde 2018 wurden die Renten gekürzt. Und das war deswegen so bemerkenswert, dass bei den Russen nichts mehr ankam, weil die Ölpreise gleichzeitig noch weiter stark gestiegen sind. Aber diese ganzen Zugewinne kamen nur noch bei den Oligarchen an. Und da war die Unzufriedenheit natürlich sehr groß. Und die erste Maßnahme von Putin war 2014, die Krim zu annektieren. Das hat auch aus seiner Sicht fantastisch funktioniert. Die Russen waren begeistert, alle haben auf der Straße getanzt. Selbst Nawalny war total begeistert, dass die Krim jetzt wieder russisch ist. So, dann aber hat natürlich die Begeisterung irgendwann wieder abgenommen, weil ja die Lage zu Hause im Alltag war die gleiche wie vorher. Und das ist eines von diesen Motiven gewesen, dass Putin dann es 2022 eben mit der Ukraine versucht hat. Also wieder dieser nationale Furor, seine Hoffnung, der dann erstmal Zeit kauft, um an der Macht zu bleiben. Und er hatte sich ja vorgestellt, das ist übrigens auch ganz wichtig bei allen Kriegen, er hatte sich ja vorgestellt, dass es ein Blitzkrieg wird. Wir alle waren dabei, er dachte, dass er in 3 Tagen in Kiew sein würde. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also Kriege sind ökonomisch immer so teuer, und das ist auch klar, dass sie sehr, sehr teuer werden, dass man sie nur beginnt, Wenn man als Angreifer die Idee haben kann, das ist ein Blitzkrieg. Also das hatte Hitler, nicht? Der dachte ja auch, dass er in Russland ganz schnell wieder zurück sein würde. Das hatte man auch im Ersten Weltkrieg, dachten die deutschen Soldaten ja auch, dass sie Weihnachten wieder zu Hause wären. Stattdessen waren sie über 4 Jahre im Krieg und so weiter. Weil das einen echten Krieg von Jahren kann man sich eigentlich gar nicht leisten. Und deswegen gibt es eben diese Illusion vom Blitzkrieg.
Und Putin, wenn ich Sie richtig verstehe, Ihre Theorie, wollte durch den Krieg in der Ukraine unter anderem von seinen wirtschaftlichen Problemen zu Hause in Russland ablenken.
Ja, genau. Also die waren sehr groß, weil es eben dieser Mafia-Staat ist, weil alles geklaut wird, kann sich das Land nicht entwickeln. Die Unzufriedenheit ist immens gewesen, die ist immer noch immens. So, ja, und dann war Krieg eine schöne Möglichkeit, davon abzulenken.
In Ihrem Buch Geld als Waffe schreiben Sie, auch China ist in einer ökonomischen Sackgasse. Wie kommen Sie drauf? Weil China hat sich doch jetzt zum Weltmarktführer in vielen Bereichen gemausert. Stahl, Aluminium, KI, E-Autos und viele, viele mehr.
Ja, das stimmt. Also auf den ersten Blick steht China super da, ist Weltmarktführer in sehr vielen technologischen Produkten. Und Xi Jinping, der Staatsführer, sagt ja auch immer, ja, wir haben 5% Wachstum. Das war die Zahl für 2025 und 2026 sollen es 4,5% sein. Und das muss man sich ja klar machen, die Volkswirtschaft in China ist riesig, also Kaufkraft bereinigt. Ist China jetzt so groß wie die USA ökonomisch? Und wenn man da 5% Wachstum hat, das ist einfach gigantisch. So, aber zu dieser schönen Zahl will nicht passen, und das ist auch eine offizielle Zahl aus China, 20% der Jugendlichen arbeitslos ist. Und wahrscheinlich, das sagen alle Korrespondenten, die vor Ort sind, ist diese Jugendarbeitslosigkeit noch viel höher. Jetzt muss man sich ja klar machen, weiß ja irgendwie auch jeder, China hatte eine Ein-Kind-Politik. Das wurde zwar nicht wirklich eingehalten, da wurde ein bisschen geschummelt, vor allen Dingen auf dem Land. Aber trotzdem sind es nur 1,6 Kinder pro Frau. Mhm. Es gibt also ganz wenig Jugendliche. Und diese wenigen Jugendlichen finden aber keine Stelle. Obwohl angeblich das Wachstum bei 5% liegt. Das heißt, das kann gar nicht sein.
Da passt was nicht zusammen.
Da passt was nicht zusammen. Jetzt haben wir aber das Problem, dass China ja eine Diktatur ist. Und in einer Diktatur ist jede Statistik politisch. Das heißt, da werden natürlich die Zahlen geschönt oder überhaupt gar nicht erst veröffentlicht. Es gibt nur eine Zahl, die die Chinesen nicht verändern können. Und das sind die Exporte. Weil es ist ja klar, wenn einer exportiert, dann gibt es irgendwo auf der Welt jemanden, der importiert. Und der hat ja auch Zahlen, der weiß ja selber, wie viel er importiert hat. Das heißt, man muss ja nur die Importzahlen zusammenaddieren, um zu gucken, was die Chinesen gemacht haben. Gut, also bei den Exporten hat man klare Zahlen. Und auf den ersten Blick sind diese Exporte auch immens. Allein im letzten Jahr hatten die Chinesen einen Exportüberschuss von 1,2 Billionen Dollar, also 1200 Milliarden. Das ist gigantisch. Das gab es noch nie und das bedroht ja auch die deutsche Industrie, hat ja auch schon jeder mitbekommen. Aber das Interessante ist eben, dass selbst diese enormen Exporte können das Wachstum in China nur um 0,9% erklären oder steigern. Mhm. Also, weil das ist ja auch klar, China ist eine so große Volkswirtschaft, dass selbst diese immensen Exporte letztlich eben nur 0,9% Wachstum auslösen. Mhm. Offiziell sind es aber 5% Wachstum. Das heißt, die Quizfrage ist, wo sollen jetzt eigentlich die anderen 4,1% herkommen? Und das ist absolut nicht zu erkennen, sondern stattdessen ist es so, dass eigentlich alle Branchen in China in der Krise sind. Mhm. Und das wichtigste oder größte Problem im Augenblick ist, dass sie immer noch in einer Immobilienkrise feststecken. 90 Millionen Wohnungen stehen leer.
Unglaubliche Zahl.
Das ist eine unglaubliche Zahl und es wurde auch schon von westlichen Experten ausgerechnet, dass in China durch diese Immobilienkrise doppelt so viel Vermögen vernichtet wurde wie 2008 im Westen durch die Finanzkrise. Also enorme Schäden. Und man muss wissen, dass für ein kapitalistisches System, und auch die Chinesen haben ja jetzt den Kapitalismus, nichts, und zwar nichts, so gefährlich ist wie eine Immobilienkrise. Das ist viel gefährlicher als ein Börsencrash, wo die Aktienkurse fallen. Ganz einfach, weil es viel mehr Wohnungen gibt als Aktien. Also wenn man alle Immobilien zusammenzählt, von dem Fabrikgebäude bis zur Mietwohnung, dann machen eben Immobilien 50-60% des Volksvermögens aus. Und wenn da plötzlich Schwierigkeiten auftauchen und die Preise fallen, dann ist wirklich jeder betroffen und ganz viele Leute hören auf zu konsumieren, weil sie ja jetzt in der Krise sind. Und das zieht dann die ganze Volkswirtschaft nach unten und zwar auf Jahre und Jahrzehnte. Das dauert ewig. Und so eine Immobilienkrise hat China. Das heißt, es ist völlig unwahrscheinlich, dass es wächst. Und dann gibt es noch ein zweites Problem. Die Leute, die eigentlich konsumieren müssten, also die Massen, die Angestellten, die konsumieren nicht, weil sie alle fürs Alter und für die Krankheit sparen müssen. Also es gibt kein vernünftiges Rentensystem, auch nicht wirklich ein vernünftiges Gesundheitssystem, das alle abdecken würde. Also müssen die Leute sparen für solche Notfälle wie Krebsoperationen und konsumieren nicht. Und das führt dazu, dass diese Volkswirtschaft wahrscheinlich stagniert, statt 5% zu wachsen. Und was noch schlimmer ist, es gibt auch gar keine Aussicht, dass das Wachstum jemals wieder anfangen könnte. Und damit, vielleicht letzter Satz, bricht ja dieser implizite Vertrag zusammen, den es in China gibt, nach dem Motto, wir, die kommunistische Partei, regieren, ihr haltet alle die Klappe, aber dafür werden alle auch reich. Aber genau dieses Wohlstandsversprechen, das kann jetzt nicht mehr eingehalten werden. Und das ist natürlich für Xi Jinping als Diktator sehr gefährlich.
Also das Versprechen nach einem Aufstieg und um aus dieser wirtschaftlichen Sackgasse rauszukommen oder von den wirtschaftlichen Problemen abzulenken, sagen Sie, könnte China einen Krieg gegen Taiwan nutzen oder beginnen? Aber würde man dadurch nicht noch mehr diesen Erfolg der letzten Jahre gefährden?
Ja, also erstmal sagt Xi Jinping wirklich in jeder Rede, dass eine Wiedervereinigung mit Taiwan angestrebt wird. Natürlich angeblich am liebsten friedlich, aber zur Not auch mit Gewalt. Das wird in jeder Rede klar. Es stimmt, dass ein Angriff auf Taiwan extrem, extrem, extrem gefährlich für China wäre. Eigentlich aus zwei Gründen. Das eine ist, man weiß gar nicht, ob man Taiwan überhaupt erobern kann. Denn diese Insel ist ja eine natürliche Festung. Also das Zentralmassiv geht auf 4000 Meter hoch. Und wenn man da landen will, das ist alles ein militärischer Albtraum. Unter anderem, das zeigt ja jetzt der Krieg im Iran, gibt es ja so etwas wie Seedrohnen. Damit werden ja jetzt in der Straße von Hormuz die Tanker attackiert. Natürlich ist ja völlig klar, dass die Taiwaner auch Seedrohnen hat. Und wenn man sich jetzt vorstellt als Xi Jinping, ja, man kommt mit seiner Flotte und will da Soldaten an Land bringen in Taiwan, um das zu erobern. Und dann sinkt so ein Schiff mit den Soldaten, also ein Albtraum. Das ist wirklich riskant, diese Insel zu erobern. Und das Zweite ist natürlich, dass gerade ausgerechnet zwischen China und Taiwan in dieser Meerenge mehr als die Hälfte des globalen Containerverkehrs abgewickelt wird. Und dass natürlich, wenn da Krieg herrscht, die Weltwirtschaft faktisch auch zusammenbrechen würde, weil diese ganzen Lieferketten dann komplett gestört wären. Also das ist für Xi Jinping extrem gefährlich. Aber er braucht ja irgendwie einen Ausweg aus dieser ökonomischen Krise, die in China herrscht. Eine Alternative könnte sein, damit wird ja auch immer gedroht, dass man Nachbarn im südchinesischen Meer angreift. Also nicht Taiwan, sondern beispielsweise die Philippinen, weil man ja behauptet, auch alles rechtswidrig, aber das stört Peking gar nicht, dass eigentlich dieses ganze südchinesische Meer China gehören würde. Nicht? Die beanspruchten Inseln, die sind 1800 Kilometer von ihrer Küste entfernt. Interessiert China alles gar nicht. Ja? Das ist wirklich ein Imperium, das jetzt auf Expansionsdrang ist.
Experten sagen, die nächsten 3 Jahre gelten als besonders gefährlich für einen Angriff Russlands auf Europa und die NATO. Wie groß schätzen Sie die Kriegsgefahr ein?
Ja, also Experten sagen ja, in den nächsten 3 Jahren könnte jederzeit ein Angriff erfolgen, entweder auf das Baltikum, aber auch beispielsweise auf Spitzbergen in Norwegen. Und dass man diesen Korridor von 3 Jahren hat, liegt daran, dass die europäische NATO eigentlich im Augenblick gar keine Waffen hat, die man in einem modernen Krieg braucht. Also was fehlt, sind Drohnen, Abwehrdrohnen, ballistische Raketen, Luftabwehr. Es fehlen Ersatzteile, es fehlt Munition, es fehlt eigentlich alles. So, und das weiß auch Putin. Nur damit man das mal sieht. Putin kann im Augenblick pro Jahr 2500 ballistische Raketen herstellen. Europa genau null.
Ballistische Raketen, für alle, die das vielleicht nicht so genau wissen, bedeutet?
Ja, also die ballistischen Raketen sind genau die Raketen, die jetzt in der Ukraine so viele Schäden anrichten. Das sind also Raketen, die über weite Strecken fliegen können mit großen Sprengköpfen und dann eben präzise irgendwo einschlagen. Meistens ist es so, in der Ukraine kann man das gut erkennen, dass Russland als erstes Drohnenschwärme losschickt. Dann ist die ukrainische Luftabwehr mit diesen Drohnen komplett überfordert. Und danach kommen die ballistischen Raketen und können nicht mehr abgewehrt werden und kommen durch und machen dann die großen Schäden bei Kraftwerken, Häuserblocks und so weiter.
Und auf solche Angriffe werden die europäischen NATO-Staaten aktuell nicht vorbereitet?
Nein, genau. Wir haben also die einzigen Luftabwehrsysteme, die diese ballistischen Raketen abwehren könnten, wären die Patriot-Systeme. Und davon haben wir viel zu wenig. Also man bräuchte, wenn man ganz Europa schützen wollte gegen ballistische Raketen, 89 Patriot-Systeme. Das würde schon mal 220 Milliarden kosten. Und dann natürlich die ganzen Raketen, die man mit diesen Systemen abfeuert, Abwehrraketen. Davon kostet jede einzelne auch 4 Millionen. Da kann man schon mal sehen, wie teuer das wäre. Aber der Hauptpunkt ist, diese ganzen Patriot-Systeme können gar nicht produziert werden, stammen von der amerikanischen Firma Lockheed. Die machen pro Jahr 650 von diesen Raketen. Das reicht alles überhaupt gar nicht. Das fällt ja jetzt schon im Iran-Krieg auf, dass die USA zu wenig Patriot-Systeme haben, um überhaupt ihre eigenen Militärbasen im Golf zu schützen. Da sieht man, es fehlt alles. Die Schweizer zum Beispiel hatten 5 bestellt, dann wurden die aber von der Prioritätenliste nach hinten geschoben, damit diese 5 Patriot-Systeme, die noch nicht gebaut sind, nach Deutschland gehen, damit Deutschland seine Patriot-Systeme an die Ukraine abgeben kann. Aber da sieht man schon, jedes einzelne Patriot-System ist knapp, ist begehrt, wird gebraucht. Und um ganz Europa zu schützen gegen die ballistischen Raketen von Putin, hätten wir überhaupt nicht genug Luftabwehr. Also man muss ja klar haben, dass selbst wenn man Luftabwehrsysteme hat, auch meinetwegen maximal so viele wie geht, wird man trotzdem nicht jede Rakete abfangen können. Das geht einfach nicht. Das heißt, der Schutz gegen Raketen aus Russland ist, dass man selbst Raketen besitzt, mit denen man dann die Abschussrampen in Russland treffen kann, sodass von dort gar keine Raketen mehr kommen können. Das zeigt auch, dass es keine reinen Defensivwaffen gibt, sondern auch Offensivwaffen, wie beispielsweise Raketen, können der Verteidigung dienen, wenn man nämlich gezielt diese Abschussrampen in Russland zerstört. Aber das haben wir alles gar nicht. Und es wäre sehr wichtig, dass wir auch ballistische Raketen haben, damit das mit der Abrüstung funktioniert. Russland würde doch nur abrüsten, beispielsweise seine ballistischen Raketen, wenn der Westen auch Raketen hat. Das ist ja völlig klar, dass Abrüstung nicht funktioniert. Wir haben 0 Raketen, die Russen 2500 pro Jahr. Warum sollten die Russen darauf verzichten?
Also man muss sich auf Augenhöhe begegnen können.
Genau, das ist ganz wichtig. Diplomatie wird ja oft gesehen als Gegensatz zu Aufrüstung und zu Verteidigung. Nein, das gehört zusammen. Man kann nur diplomatisch erfolgreich sein, wenn man auf Augenhöhe redet. Ist doch klar, die Russen bauen ihre eigenen ballistischen Raketen nicht ab, wenn der Westen gar keine hat. Das würde erst laufen, wenn der Westen auch ballistische Raketen hat, sodass man gemeinsam abrüsten kann.
Und dieses unterschiedliche Kräfteverhältnis aktuell, ist das mit ein Grund, warum Sie sogar einen dritten Weltkrieg für möglich halten? Oder ist das nicht auch einfach übertrieben?
Also, dass Russland auch NATO-Gebiet attackieren könnte und würde, hat Putin ja selber symbolisch schon deutlich gemacht, indem er im September 2025 Drohnen über NATO-Gebiet fliegen ließ. Also Baltikum, Polen, Deutschland, Belgien, überall tauchten die russischen Drohnen auf. Und das hat er ja deswegen gemacht, um der NATO vorzuführen, ihr habt gar keine Möglichkeit, diese Drohnen abzuschießen. Was ja stimmt. Wir haben keine Abwehrdrohnen. So, das war eine Demonstration der Macht. Und das muss einem schon klar sein. Also Putin will den Westen spalten und er will Europa auch erpressen. So, und deswegen brauchen wir Waffen, damit uns Putin nicht erpressen kann. Das ist leider so.
Wenn es wirklich zu einem Angriff Russland, sagen wir mal, auf Litauen oder Estland kommen würde, was würde das für Deutschland konkret bedeuten, neben der Gefahr durch mögliche Luftschläge?
Naja, also das Problem ist, wenn dann tatsächlich beispielsweise Narva in Estland angegriffen wird von Putin, das wäre für die NATO sehr schwierig, da überhaupt Truppen hinzubringen, weil dazwischen liegt ja Weißrussland, dazwischen liegt auch Kaliningrad. Es gibt nur so eine ganz kleine Lücke zwischen Polen und dem Baltikum. Also das wäre alles schon sehr herausfordernd. Und vor allen Dingen jetzt die Nachricht für Deutsche. Die Aufmarschrouten der NATO führen alle durch Deutschland. Also Deutschland und Polen teilen das gemeinsame geografische Schicksal, dass sie in der Mitte Europas liegen und damit das Aufmarschgebiet der NATO sind. Den Polen ist das klar, den Deutschen überhaupt nicht. So, und wenn man sich jetzt vorstellt, dass es NATO-Truppenbewegungen und Waffenbewegungen auf den Gleisen und den Straßen Deutschlands gibt, um ins Baltikum zu kommen, dann wäre natürlich klar, dass im Falle eines Krieges Russland vor allen Dingen erstmal Deutschland attackieren würde. Also nicht in dem Sinne, dass das ein Flächenbombardement wäre, wie im Zweiten Weltkrieg. Aber gezielt würden natürlich Rechenzentren, Bahnhöfe, Elektrizitätswerke und sowas würde angegriffen, damit man eben keine Truppen mehr bewegen kann, weil alles zusammenbricht. So, und das muss Deutschen klar sein. Wir sind gefährdet. Mhm. Und auch deswegen sollten Deutsche daran interessiert sein, dass wir uns verteidigen können.
Das wäre ein möglicher Angriff Russlands auf Europa und auch Deutschland. Aber wenn ich nochmal zurückkommen darf, wie kommen Sie zu der Auffassung, dass auch ein Weltkrieg, ein dritter Weltkrieg möglich wäre?
Ja, Dritter Weltkrieg, das klingt dann so, als wäre es wieder genau wie im Zweiten Weltkrieg. Ja, riesige Panzerschlachten auf riesigen Schlachtfeldern. So würde sich das nicht abspielen. Also die großen Panzerschlachten kommen wahrscheinlich nicht zurück. Es fehlen die Panzer und außerdem können Panzer ja jetzt durch Drohnen vernichtet werden. Aber es gibt einen Aspekt, der am Zweiten Weltkrieg immer noch aktuell ist und sich wiederholen könnte. Und das ist, im Zweiten Weltkrieg haben ja die sogenannten Achsenmächte, also das Deutsche Reich unter Hitler und Japan, die haben gemeinsam angegriffen. Japan im Pazifik, Hitler in Europa. Sie kannten nicht ihre Angriffspläne, sie haben sich auch nicht untereinander abgesprochen. Aber wichtig war, dass sie gleichzeitig angegriffen haben, denn dadurch war damals die Supermacht USA geschwächt, weil sie auf zwei Schauplätzen aktiv werden musste. Und genau dieses Phänomen könnten wir wieder haben, nämlich dass Russland und China gleichzeitig angreifen, also Russland, NATO-Gebiet in Europa, China, Taiwan. Und dann wäre es wieder so, dass die USA als Supermacht, als Weltpolizist komplett überfordert wäre, weil sie zwei Schauplätze betreuen müsste. Das würde für jeden US-Präsidenten gelten, also auch für jeden Nachfolger von Trump. Das ist sozusagen die Grundkonstante. Und das bedeutet, dass Europa in der Lage sein muss, sich selbst gegen Russland zu verteidigen, weil man eben nicht darauf bauen kann, dass die USA Kapazitäten frei haben, weil es ja noch die Bedrohung im Pazifik gibt durch China. Und der Witz ist, oder das Wichtige ist, diese Bedrohung ist auch schon dann virulent, wenn die Front in China kalt bleibt, also wenn Xi Jinping, der Staatschef, Taiwan nicht angreift. Es reicht, dass die Möglichkeit besteht, dass es zu einem Krieg zwischen China und Taiwan kommen könnte, dass die USA zum Teil abgelenkt sind und sich um den Pazifik kümmern müssen. Das heißt, in jedem Fall muss Europa in der Lage sein, sich gegen Russland zu wehren.
Sie schreiben in Ihrem Buch, die NATO hat viel Geld, aber wenig Waffen. Wie kann das sein, wenn Sie gleichzeitig auch sagen, Geld ist eine Waffe? Und was bedeutet das zum Beispiel auch für die Verteidigungsfähigkeit Europas und der europäischen NATO-Länder und dem Wunsch oder der Notwendigkeit, aufrüsten zu müssen?
Ja, also im Augenblick muss man feststellen, dass die NATO eigentlich keine Waffen hat, die man für einen modernen Krieg braucht. Gleichzeitig ist die NATO natürlich reich, also die Europäer sind so viel reicher als die Russen. Aber das Problem ist, dass man jetzt nicht innerhalb von Sekunden die nötigen Waffen bestellen und bauen kann, sondern von den Experten wird eben geschätzt, dass wenn man Waffen 2029 haben will, man sie jetzt 2026 bestellen muss. Sonst kommen die zu spät. Denn die Rüstungsindustrie muss ja erstmal ihre Kapazitäten hochfahren. Dann muss man diese Waffen bauen. Und dann ist es so, dass man ja auch noch die Soldaten an den Waffen schulen muss. Und das alles dauert dann insgesamt 3 Jahre.
Was Sie in Ihrem Buch auch beschreiben, ist, wie komplex die Waffen mittlerweile sind und wie kleinteilig dieser Rüstungsbereich auch ist. Und Europa da eigentlich gar nicht und die unterschiedlichen europäischen Länder an einem Strang ziehen, was das Ganze noch komplizierter macht und verlängert eben die Aufrüstung.
Ja gut, es gibt das Problem, dass man nach der Wende, nach dem Fall des Eisernen Vorhangs, nach dem Ende des Kalten Krieges in Europa eigentlich keine Waffen mehr produziert hat. Das waren alles Einzelfertigungen, Einzelstücke. Und das bedeutete, dass die Waffenindustrie in Europa eigentlich gar keine Industrie war mit Massenfertigung, sondern dass das bessere Handwerksbetriebe waren. Das waren Manufakturen, die haben an einem einzigen Panzer Jahre gesessen. So, und jetzt müssen diese Manufakturen, die gar keine Erfahrung mit Massenfertigung haben, plötzlich expandieren und sehr viel Rüstungsgüter herstellen. Und das führt natürlich schon vor Ort bei diesen Firmen zu erheblichen Problemen. Und die Lösung ist, das kann man sehr schön bei Rheinmetall sehen, dass man mit der Automobilindustrie zusammengeht. Die Automobilindustrie ist ja gerade in der Krise, weiß aber, wie Massenfertigung geht und hat auch eigentlich die Kapazitäten. So, und jetzt produziert die Automobilindustrie für die Rüstungsindustrie. Das ist der schnellste Weg. Und das andere, was passiert, ist so eine Art Vereinigung von unten. Also die Rüstungskonzerne in Deutschland tun sich mit Rüstungskonzernen aus anderen Ländern zusammen. Zum Beispiel hat sich Rheinmetall zusammengetan mit Leonardo in Italien. Das ist da auch einer der größten Rüstungskonzerne. Und diese Art von Fusionen wird weitergehen, damit man endlich mal auf entsprechende Stückzahlen kommt. Denn das ist auch so ein ewiges Gesetz des Kapitalismus. Je mehr Stück man von einem Gut herstellt, desto billiger wird das einzelne Stück. Das heißt auf ökonomisch Skaleneffekt. Und man versucht jetzt auch diesen Skaleneffekt in der Rüstungsindustrie zu haben, damit das eben auch billiger wird und überhaupt finanzierbar ist. Aber das sind natürlich alles Prozesse, die einige Zeit kosten, die jetzt angestoßen werden, aber natürlich noch brauchen.
Können die europäischen NATO-Länder Russland da überhaupt noch einholen und das aufholen, das Versäumte?
Ja, wir können Russland einholen, das werden wir auch. Aber genau das ist ja das Problem. Wir werden ungefähr 5 Jahre brauchen, um Russland einzuholen. Und das weiß Putin auch. Das heißt, er hat so einen Zeitkorridor von 5 Jahren. Also wenn er Europa angreifen will, dann in den nächsten Jahren. Das genau macht ja diese unmittelbare Zukunft so gefährlich. Und das ist auch das, was die Militäranalysten so besorgt macht, dass genau klar ist, es gibt diesen Zeitkorridor, wo Putin Waffen hat und wir nicht. Und unsere einzige Rettung, das muss man jetzt mal so deutlich sagen, ist die Ukraine. Dadurch, dass die Ukraine tatsächlich in der Lage ist, so lange gegen Russland standzuhalten, ist ja ein sehr großer Teil der russischen Armee und auch der russischen Rüstungsproduktion mit der Ukraine beschäftigt. Falls die Ukraine fallen würde, würde es für Europa extrem gefährlich.
Wie lange kann die Ukraine den Krieg gegen Russland noch durchhalten?
Also ich würde sagen, dass die Chancen gut stehen, dass die Ukraine weiter kämpfen kann, weil es im Augenblick so ist, das ist natürlich auch eine der Überraschungen dieses Krieges, dass die Ukraine technologisch vorne liegt, nicht hinten, also bei der Drohnenproduktion. Und das ist ja im Augenblick auf dem Schlachtfeld, also im Süden der Ukraine, die wichtigste Waffe. Bei den Drohnen liegen die Ukraine gerade vorne, was ja dann auch international zu besichtigen war, in der Form, dass Zelensky dann jetzt im Rahmen des Iran-Kriegs in die Golfstaaten gefahren ist, die ja alle auch keine Abwehrdrohnen haben, um da die ukrainische Produktion sozusagen zu verkaufen und anzupreisen. Und die Golfstaaten haben ja auch gekauft. Und das hat die Rückwirkung, dass die Firmen in der Ukraine ja jetzt mehr Geld haben, weil sie ja mehr Käufer haben und noch mehr Drohnen herstellen können. Also die Ukraine kann im Jahr 7 Millionen Drohnen herstellen. Bisher waren es aber nur 4,5 Millionen Drohnen, weil das Geld fehlte. So, und jetzt kommt Geld aus dem Golf. Es kommt auch mehr Geld aus Europa, weil ja die Europäer jetzt auch Drohnen brauchen. Und alles fließt in die Ukraine, die da die Drohnen herstellen. Ich meine, das ist natürlich eine irre Wendung des Gesamtkrieges, dass dieser Angriff der Russen auch dazu geführt hat, dass die Ukraine jetzt zu einem sehr leistungsfähigen Industriestaat geworden ist. Alles durch den Krieg.
Mit all dieser Entwicklung und natürlich auch dem Einsatz und dem vielen Geld, was der Krieg jeden Tag Russland kostet, wie lange kann Russland diesen Krieg in der Ukraine noch durchhalten?
Ja, also auch noch lange. Also natürlich, Russland wird jeden Tag ärmer. Also, und man muss es ganz deutlich sagen, die Russen können einem wirklich leid tun, dass sie in einem Land leben, das es bisher nicht geschafft hat, sich zu einer Demokratie zu entwickeln. Aber das ist ja Putin egal. Putin will an der Macht bleiben. Und das ist sein Ziel. Sein Ziel ist nicht, dass Russland reich wird. So, und dadurch wird Putin Russland immer weiter ruinieren. Jetzt könnte man ja denken, okay, die Russen werden immer ärmer, sie sind nicht mehr gefährlich. Nein, das Problem ist, weil Russland immer ärmer wird, ist Putin immer gefährlicher, weil er ja immer sicherer sein kann, dass er seine Macht eigentlich verliert, sobald da kein Kriegsdruck mehr ist.
Dazu kommt aber, dass inzwischen im Ukraine-Krieg mehr als 1,3 Millionen Soldaten gefallen oder verwundet wurden. Hätte diesen Druck oder diese Opferzahlen auch noch lange durch?
Wahrscheinlich schon. Also da kommen ja 2 Dinge zusammen. Das eine ist, die Großstädte St. Petersburg und Moskau werden ja geschont. Da wird überhaupt fast niemand rekrutiert, sondern die Leute, die rekrutiert werden, stammen aus den Minderheiten und stammen aus den armen Schichten. Und auf diese Weise spüren die meisten Russen den Krieg nicht physisch. Also sie spüren ihn materiell, es gibt eine Inflation, es gibt vieles nicht mehr zu kaufen durch die Sanktionen, aber sie selber müssen sich nicht bedroht fühlen. Und auf dieser Basis kann er wahrscheinlich noch einige Zeit weitermachen. Und das andere ist ja, dass es immer noch Optionen gibt, um die Diktatur auszubauen. Das kann man ja bei Stalin sehen, wie man das macht. Also was es zum Beispiel in Russland noch nicht gibt, sind Gulags. Aber es hindert doch jetzt Putin niemanden daran, wieder diese Riesenlager zu eröffnen und alle Dissidenten dorthin abzutransportieren. Also man kann auch diesen internen Druck noch weiter verschärfen. Und das wird Putin machen. Also ich glaube, er, wie gesagt, er hat nur ein Ziel, es gibt gar kein anderes Ziel. Er will an der Macht bleiben. Er will im Kreml sterben.
Sie sagen und haben uns erzählt, Europa muss Frieden bewahren durch Abschreckung. Der Westen und Asien müssen aufrüsten. Hätten Sie einmal gedacht, dass Sie so etwas fordern, dass wir wieder aufrüsten müssen, um den Frieden zu sichern?
Nee, also ich muss zugeben, bis zum 24. Februar 2022, also bis zum Angriff Putins auf die Ukraine, war ich auch ganz dafür, dass man in Europa alle Waffen verschrottet, dass man abrüstet. Ich war auch dafür, dass man die Gasinfrastruktur in Deutschland an Russland aushändigt. Das haben wir ja gemacht. Ja. Die Russen waren unser Hauptversorger. Sie hatten auch die Gasspeicher. Und Energie ist ja in so einem Industrieland wie Europa der Schlüssel zu allem. Das heißt, wir haben uns wirklich Russland ausgeliefert.
Warum waren Sie zum Beispiel gerade bei der Gasversorgung der Auffassung, dass es klug ist, die Gasspeicher und die Versorgung in die russische Hände zu geben?
Ja, also auf der einen Seite war es so, das Gas aus Russland war ja billig. Das war für die deutsche Industrie vorteilhaft. Aber vor allen Dingen fand ich das deswegen eine gute Idee, dass, weil ja klar ist, wenn wir so eine zentrale Infrastruktur wie Gas an Russland ausliefern, dass ganz klar ist, dass wir Russland niemals angreifen werden. Das ist ja ein Friedenszeichen. Hier wird oft gesagt von Pazifisten, ja, und die NATO, und das muss doch klar gewesen sein, dass Russland bedroht ist. Nein, wir haben sogar unsere Gasinfrastruktur an Russland verkauft. Das heißt, das war ein ganz klares Zeichen, wir wollen keinen Krieg. Und dass man die Waffen verschrottet hat, war auch ein ganz klares Zeichen, hier will niemand Krieg. Und ich dachte wirklich, das ist eine gute Idee, wenn alle wissen, hier will niemand mehr Krieg, dass dann Frieden herrscht. Also man kann es nicht anders sagen, ich war auch naiv. So, und jetzt mit dem Angriff auf die Ukraine wurde aber für mich klar, was das für ein Regime ist. Und das hat mich dann auch beschäftigt, weil dieses Paradox, das wir die ganze Zeit besprechen, das war ja schon am 24. Februar klar. Es war von Anfang an klar, dass Russland zu arm ist, um jetzt die Ukraine zu erobern. Da habe ich schon irgendwie im März geschrieben, das kann nicht klappen. Und dann ist aber die Frage, wenn das so offensichtlich ist, warum passiert es trotzdem? Und das war der Moment, wo ich dann angefangen habe, mich mit der Ökonomie von Russland zu beschäftigen. Und das war eben erstaunlich ergiebig.
Ist Aufrüstung aber wirklich der einzige und richtige Weg, wie Frieden gelingen kann? Was ist denn mit der Diplomatie? Wo bleibt die dabei?
Ja, also das gehört zusammen. Diplomatie und Aufrüstung sind keine Gegensätze, sondern sie gehören zusammen, weil ja klar ist, Diplomatie kann nur funktionieren, wenn man sich auf Augenhöhe begegnet, das heißt, wenn man ein ernstzunehmender Gegner ist. Und das kann man auch in der deutschen Vergangenheit sehen, dass es diesen Zusammenhang gab, denn unter Brandt wurde auch immer in die Bundeswehr investiert, obwohl ja gleichzeitig Brandt auf Entspannung gesetzt hat und es gab dann die Ostverträge. Aber es war eben klar, man muss eine starke Bundeswehr haben, damit man von der Sowjetunion damals, heute Russland, ernst genommen wird. Und das ist auch eine Frage der Logik. Also wir wollen ja, das muss unser ureigenes Interesse sein, dass Russland seine ballistischen Raketen wieder abrüstet, mit denen es ja Europa treffen kann. Aber Russland wird doch ballistische Raketen nur aufgeben, wenn wir auch ballistische Raketen haben, sodass man dann gemeinsam abrüsten kann. Das ist natürlich, wenn man das jetzt rein logisch anguckt, der totale Wahnsinn, dass man Waffen anschaffen muss, um sie dann gemeinsam mit Russland wieder zu verschrotten. Aber so ist die Logik von Diplomatie oder auch die Logik von Krieg, nicht? Also wir haben nur eine Chance diplomatisch, wenn wir im Augenblick aufrüsten. Es gibt auch Experten, die sagen, es geht bei der Bundeswehr gar nicht um Aufrüstung, es geht um Ausrüstung. Denn das ist ja auch logisch, man kann nicht Soldaten haben, die dann keine Waffen besitzen. Denn wenn jetzt diese Soldaten in den Krieg geschickt werden, um Deutschland zu verteidigen, und sie haben gar keine Waffen, dann ist das faktisch Mord. Ja, das muss einmal als Bevölkerung klar sein. Soldaten ohne Waffen, das ist Mord an diesen Soldaten. Das heißt, wenn man sich entscheidet, man will Soldaten haben, dann brauchen die auch vernünftige Waffen.
Also die Bundeswehr steht wirklich so blank oder so schlecht da, dass man sie erstmal ausrüsten muss, bevor man sie aufrüstet.
Ja, nur eine Anekdote, ja. Also damit das klar wird, wie die Lage ist. Also vor dem Ukraine-Krieg hatten wir 180.000 Soldaten und genau 9 funktionsfähige Transporthubschrauber. Und So katastrophal war das Verhältnis in allen Waffengattungen. Das heißt, vor dem Ukraine-Krieg hatten wir eine Bundeswehr mit Soldaten, aber wir hatten keine Waffen. So, und das geht jetzt nicht mehr, wo wir sozusagen in einer akuten Kriegsgefahr leben. Da kann man nicht sagen, ach, Waffen sind nicht wichtig. Das ist, wie gesagt, habe ich ja selbst auch alles gedacht bis 2022. Aber man muss eben klar haben, was dieser Ukraine-Krieg tatsächlich bedeutet und was das für ein Signal ist.
Passen diese ökonomischen Motive für einen Krieg, die Sie uns jetzt am Beispiel des Ukraine-Kriegs und auch einem möglichen Angriff Chinas auf Taiwan gezeigt haben, jetzt auch auf den Krieg im Iran?
Nein, der Iran ist tatsächlich ein Sonderfall, weil wir es da ja mit der völlig bizarren Situation zu tun haben, dass die absolute Mehrheit der USA-Bürger wollten diesen Krieg nicht. Und vor allen Dingen gerade die Trump-Anhänger haben ja Trump gewählt, weil er versprochen hat im Wahlkampf, dass er keine Kriege anfangen wird. Man kann also nicht sagen, dass die USA als Staat oder dass die US-Bürger als Wähler irgendwie kriegslüstern wären. Ganz im Gegenteil. Die wollten eigentlich endlich raus aus diesen Kriegen in Nahost. Das heißt, bei Trump ist es so, dass man das nicht aus der ökonomischen Situation in den USA ableiten kann, sondern aus seinem persönlichen Wahnsinn. Also aus meiner Sicht muss man irgendwie zur Kenntnis nehmen, dass Trump erstens dement ist und zweitens ein gigantischer Narzisst. Und ihm ging es, ich glaube, im Iran um zwei Dinge. Das eine ist, er wollte wieder mal zeigen, so ganz egomanisch, ich bin der Weltenlenker. Und das andere ist, dass er sich das eben so vorgestellt hat wie in Venezuela. Man tauscht die Führung aus und dann fließen die Milliarden direkt auf das Privatkonto von Trump. So hat er sich das vorgestellt. Dann ist da irgendein neues Regime und dem kann er dann die Bedingungen diktieren und dann fließt ein Teil der Öleinnahmen Irans irgendwie zu Trump. Also er ist ja auch noch hochkorrupt. Und wieder hatten wir da diese Illusion vom Blitzkrieg. Es ist ja immer wieder das Gleiche. Trump dachte auch, das geht in 3 Tagen und schön und dann fließen die Milliarden an mich. Extremes Missverständnis der Situation. So, und jetzt sitzt er in der Falle, weil der Iran eben das Öl zur Waffe machen kann. Und aus dieser Falle kommt Trump auch gar nicht mehr raus.
Was bedeutet das, dass eben der Iran jetzt das Öl als Waffe einsetzen kann gegen die USA und damit auch ein Stück weit gegen die Welt?
Ja, das bedeutet 2 Dinge. Eine völlige Neuordnung im Nahen Osten. Da bleibt kein Stein auf dem anderen. Also weil jetzt der Iran aus diesem Krieg als Großmacht hervorgehen wird oder als die absolute Regionalmacht. Das wird Konsequenzen haben für die Golfstaaten. Das wird Konsequenzen haben für Israel. Das ist alles noch gar nicht abzusehen. Und das andere ist, ironischerweise, Trump wollte ja im Iran einen Regime-Change machen. Und jetzt wird es umgekehrt so sein, dass der Iran einen Regime-Change in Washington macht. Denn dadurch, dass die Straße von Hormuz ja geschlossen ist, werden die Ölpreise hoch bleiben. Das bedeutet, auch die Benzinpreise in den USA werden hochgehen und sind ja schon hoch, werden weiter steigen. Die Aktienkurse werden einbrechen. Und das ist natürlich genau die Kombination, mit der man auf keinen Fall als Präsident in den USA noch gewinnen kann. Hohe Benzinpreise, kollabierende Aktienkurse, das ist Gift. Und das wird Trump die Wahlen im November garantiert kosten. Da gibt es gar keinen Weg mehr raus. Und er wird eingehen in die Geschichte als der dümmste Präsident aller Zeiten. Das ist er sowieso schon. Ja, das ist historisch klar. Er ist der schlechteste Präsident jemals gewesen. Aber das haben ja viele MAGA-Leute, Trump-Anhänger noch nicht verstanden. Aber selbst die werden dann so enttäuscht sein, dass er wirklich zerstört ist. Und das hat nun alles ausgerechnet dieser Iran-Krieg bewirkt.
Trotz aller Kriege und Krisen in der Welt sagen Sie auch und schreiben in Ihrem Buch, in jeder Krise steckt auch eine Chance. Welche?
Ja, also Europa ist ja maximal unter Druck durch China, durch Russland und jetzt auch noch durch die USA unter Trump. Und könnte man ja denken, dass Europa zusammenbricht. Aber meine optimistische Prognose wäre, dass Europa gestärkt aus diesem Konflikt rausgeht und zusammenwächst. Also bisher sind wir ja eine Ansammlung von Nationalstaaten, die machen, was sie wollen, so mehr oder minder, nur vereint durch einen Binnenmarkt. Also nur wirtschaftlich vereint. Und jetzt, glaube ich, kommt auch die politische Einigung in Gang. Dadurch, dass man eben gemeinsam Militär finanziert und ausstattet. Und das ist klassischerweise schon immer der Hebel gewesen, wie Nationalstaaten überhaupt entstanden sind. Also wenn man ins Mittelalter zurückguckt, da war das ja hier eine Ansammlung von Kleinstaaten, also selbstständige Städte, irgendwelche Ritterburgen, Bistümer. Jeder hat gemacht, was er wollte. Jeder hatte so ein kleines Territorium, seine Grenze, und überall wurden Zölle erhoben und man kam gar nicht von einem Ort zum nächsten, ohne nicht unendlich viel Zoll zu zahlen. Das ist ja alles vorbei, und Deutschland wurde geeint eigentlich letztlich durch die Militärausgaben. Und das wird sich jetzt auf der Ebene der EU wiederholen. Und da erste Ansätze gibt es ja schon. Also die EU-Kommission hat sogenannte Defense Bonds ausgegeben. Das sind Staatsanleihen, also Schuldpapiere auf der EU-Ebene, nicht mehr nationalstaatlich, sondern auf der EU-Ebene, um eben Kredite zu mobilisieren, die dann an die einzelnen Nationalstaaten weitergereicht werden, damit die ihr Militär finanzieren können.
Ist das auch etwas, was Ihnen bei all den düsteren Aussichten und Kriegsgefahren Hoffnung macht und Sie positiv stimmt?
Ja, also ich will die Lage nicht schönreden. Ja? Wir befinden uns wirklich in welthistorischen Krisen. Aber wie gesagt, es könnte sein, dass Europa dann gestärkt da herausgeht.
Vielen Dank für das Gespräch, Frau Heimann.
Ja, ich danke auch.
Aus dem Leben. Jeden Mittwoch neu in ARD Sounds.